Wir fahren weiter im Matthäus-Evangelium, Kapitel 16. Matthäus 16, die Verse 13 bis 20. Das ist das Wort Gottes. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger und sprach: Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten: Einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und wieder andere Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon Bar-Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein, und was immer du auf Erden lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Dann gebot er den Jüngern, dass sie niemand sagen, dass er der Christus sei. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, dass du es in uns wirken lässt. Wir bitten dich, Herr, dass du uns Verständnis schenkst, geöffnete Ohren zu hören und zu glauben. Und ich bitte dich, dass du auch meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit zu verkündigen vermögen. Amen. Wer ist Jesus? Wer ist Jesus? Wir wissen, wenn wir die Botschaft der Bibel nur etwas kennen, dass unsere Antwort auf diese Frage, unsere Überzeugung davon, wer Jesus ist, letztlich unser ewiges Schicksal bestimmt. Jesus zeigt hier noch mehr, wenn er mit seinen Jüngern darüber spricht. Die Erkenntnis, wer Jesus tatsächlich ist, gibt uns eine neue Identität, eine Bestimmung unseres Lebens und einen Auftrag. Die Erkenntnis, wer Jesus ist, gibt uns eine neue Identität, eine Bestimmung und einen Auftrag. Das Leben von jemandem, der Jesus wahrhaftig erkennt, ist ein komplett anderes als das Leben von jemandem, der ihn nicht erkennt. Das sollten wir besser verstehen, nachdem wir diese wichtigen Worte des Herrn an Simon, Petrus und auch an die anderen Jünger etwas ausführlicher betrachtet haben. Eigentlich brauchen wir unser ganzes Leben lang, um das nicht nur zu lernen, sondern auch praktisch zu erfahren, wer Jesus ist und was er in unserem Leben schafft. Die Jünger, die jetzt hier eher gegen Ende ihrer Jüngerschaftsschule, in der sie sind, die Jünger, die diese Dinge gesagt bekommen, waren ja schon eine gute Zeit mit dem Herrn unterwegs. Und ich finde es interessant, dass der Herr nicht einfach nur direkt seine Jünger fragt: Was denkt ihr über mich? Glaubt ihr, dass ich der Christus bin? Er geht viel mehr, viel langsamer darauf zu, auf diese Frage. Er fragt zuerst einmal, was denken eigentlich die Menschen über mich, die anderen? Was glauben Sie, wer ich bin? Ein weiteres interessantes Detail ist, dass er auch nicht nur sagt, was denken die Menschen, wer ich bin, sondern er sagt, was denken die Menschen, wer ich, der Sohn des Menschen, bin. Das ist ein Titel, der Sohn des Menschen, der nicht nur besagt, dass Jesus ein Mensch ist, sondern dass er derjenige ist, der vom Propheten Daniel so angekündigt wurde. Wenn sie hörten, der Sohn des Menschen, da mussten sie sofort an Daniel denken, der vom Sohn des Menschen, der kommen wird, gesprochen hat. Daniel kündigt ihn an als den künftigen Herrscher und Richter der ganzen Welt. Jesus setzt also schon voraus, dass es etwas Besonderes von ihm zu erkennen gibt. Die Frage könnte also auch so gestellt werden von ihm: Erkennen die Menschen mich als den, der ich tatsächlich bin? Die Jünger werden das gefragt. Nun, die Jünger, die lebten ja nicht, so wie auch wir, nicht in einer Blase, nicht isoliert im Kloster, sondern sie leben in der Öffentlichkeit. Sie bekommen mit, sprechen wahrscheinlich auch mit den Leuten darüber, wer Jesus ist. Und sie konnten so sofort sagen, was die Leute über Jesus denken oder glauben. Sie haben da ganz Verschiedenes gehört, mitbekommen. Und das, was sie jetzt sagen, was sie so gehört haben von den Menschen um sie herum, das unterscheidet sich recht stark von dem, was unsere Zeitgenossen heute über Jesus sagen würden, nicht wahr? Alles, was das Volk da zu glauben scheint, das zeigt, dass sie sehr wohl mit Gottes übernatürlichem Wirken rechnen und dass Jesus nicht ein gewöhnlicher Mensch ist. Denn sie sagen, die einen sagen, er ist Johannes der Täufer, der auferstanden ist. Das hat Herodes so gesagt, voller Angst, weil er Johannes den Täufer umgebracht hat. Jetzt hat er gedacht, er ist wieder auferstanden. Einige sagen, es ist Elia, der wiederkommt, wurde ja von ihm gesagt. Oder Jeremia. Diese alle sind gestorben. Sie müssen also auferstanden sein oder einer von ihnen muss auferstanden sein und jetzt tritt er als Jesus auf, so meinen sie. Und diese Vermutungen im Volk, die haben irgendwo den Ursprung in den Heiligen Schriften. Natürlich verschwommen oder verfälscht, aber über Elia wird gesagt, dass er wiederkommen wird. Und das hat dann zu verschiedenen Spekulationen unter den Gelehrten und auch im Volk geführt. Niemand hat es richtig verstanden, nämlich dass Elia ein Typus war, der dann in Johannes dem Täufer seinen Gegentypus fand. Das hat Jesus so erklärt. Elia kam wieder, es war Johannes der Täufer. Nicht als Reinkarnation, sondern ein Typus hat sich erfüllt. Jesus korrigiert diese falschen Ideen, die da in der Bevölkerung da sind, korrigiert er jetzt aber nicht. Er sagt nicht, ja, was und warum die Leute das alles nicht richtig sehen, sondern er geht einfach weiter zu seiner viel wichtigeren Frage an die Jünger. Sie sollten die Wichtigkeit des Unterschiedes sehen und auch aussprechen können. Des Unterschiedes der zwischen der Meinung der Leute auf der anderen Seite im Volk und ihrer eigenen Erkenntnis besteht. Was sagt ihr denn, wer ich bin? Zu welcher Überzeugung seid ihr gekommen? Fragt der Herr seine Jünger. Und ich könnte, oder ich tue es jetzt auch, ich frage euch, ich frage dich, wie geht es dir, wenn du mitbekommst, wie die Leute über Jesus reden? Wenn sie sagen, er war einfach ein guter Mensch. Die Wunder, die er getan haben soll, die sind nur Legenden. Die sollen uns dazu motivieren, eine hohe Achtung vor Jesus zu haben. Oder sie sagen, Jesus war ein Lehrer. Ein Lehrer, der die Moral der Leute verbessern wollte. Oder er war ein Revolutionär, der aber leider gescheitert ist. Jesus ist nicht wirklich auferstanden, das ist nur sinnbildlich gemeint. Er lebt einfach in den Herzen seiner Anhänger weiter. Solche Dinge hört man öfter, nicht wahr? Barbara und ich waren im Berner Oberland unterwegs, im Zug. Und da haben wir zwei Frauen, ganz in der Nähe von uns, haben wir so in ähnlicher Weise über Gott reden hören, über Gott und den christlichen Glauben. Ich habe mich nicht in das Gespräch eingemischt, obwohl ich nahe dran war. Aber ich habe es nicht getan. Vielleicht hätte ich es tun sollen. Aber es passierte mir, dass ich sofort in meinen Gedanken diese Frauen und ihre Ideen widerlegte. Ich hatte einen stillen Dialog mit diesen Ideen, die sie da vorbrachten. Und ich habe sie widerlegt. Ich holte all mein Wissen über die Wahrheit hervor und hielt sie ihnen nur in Gedanken entgegen. Also was die da sagten und behaupteten, das hat meinen Glauben hervorgerufen, hat die Wahrheit in mir hervorgerufen. Ihre falschen Vorstellungen, die bewirkten das, dass ich mir die Wahrheit über Gott und über Jesus von Neuem bewusst machte und sie in meinem Herzen hochhielt. Und so etwas, so denke ich, hat Jesus bei den Jüngern beabsichtigt, indem er diesen Kontrast zwischen dem Volksglauben und der Erkenntnis der Jünger provozierte. Sie sollten darüber nachdenken, was denken die Leute und jetzt, was denke ich dagegen? Was glaube ich? Im Gegensatz zu den Leuten fragt Jesus, was denkt ihr denn, wer ich bin? Und jetzt kommt Petrus, Simon Petrus. Wie so oft der Erste, der sogleich antwortet. Manchmal ohne lange zu überlegen, manchmal sollte er etwas länger überlegen, aber er kommt jetzt direkt mit der Antwort heraus, ohne Umschweife. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und damit hat er den Glauben bekannt, der der Wahrheit der göttlichen Offenbarung entspricht. Er hat die Wahrheit ausgesprochen über Jesus, der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes ist. Das ist der Glaube, der ewiges Leben gibt. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen, sagt Jesus in Johannes 17. Natürlich ist es nicht genug, dass man einfach die richtigen Worte ausspricht. Das allein bringt uns nicht in die richtige Beziehung mit Gott und mit Jesus. Es ist die Überzeugung, die man haben muss, dass Jesus der Christus, der Gesalbte Gottes ist. Und dass er der Sohn ist, Gott der Sohn, der gekommen ist, um uns von unseren Sünden zu retten. Diese Erkenntnis rettet tatsächlich. Und wenn Simon dieses Bekenntnis nur als theologische Richtigkeit ausgesprochen hätte, etwas, das er so auswendig gelernt hat, oder dass er gehört hat, dass man das sagen muss, dann hätte ihm das nichts genützt. Simon Petrus hat bestimmt noch nicht alles erkannt, was es über Jesus zu wissen und zu erkennen gibt. Etwas später wollte er sogar verhindern, dass Jesus sein Leben als Opfer bringen will. Er sprach dagegen und sagt: Herr, das soll niemals geschehen. Und noch später hat er sogar seinen Herrn verleugnet, vor den Menschen geleugnet, dass er ihn kennt und zu ihm gehört. Aber hier, als Simon sein Bekenntnis zu Jesus als dem Christus, dem Sohn Gottes, aussprach, hat er seinen wahren Glauben bekannt. Und Jesus hat ihm dies bestätigt, indem er sagte: Glückselig bist du, Simon, Bar-Jona, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Mit anderen Worten, diese Erkenntnis könntest du nicht haben, wenn sie dir nicht von Gott gegeben worden wäre. An anderer Stelle sagt Jesus: Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Der wahre Glaube an Jesus, der rettet und ewiges Leben gibt, ist kein intellektuelles, verstandsmäßiges Erkennen, sondern ein übernatürlich von Gott gewirkter Glaube. Die Überzeugung, dass Jesus der Christus, der Retter ist, wird niemand wahrhaftig bekennen können, wenn sie ihm nicht von Gott gegeben ist. Und wenn du diese Überzeugung hast, dann bist du glückselig zu nennen und hast durch diesen Glauben das ewige Leben. Und du wirst es niemals mehr verlieren. Auch wenn du wie Simon noch nicht alles vollkommen erkannt hast oder wieder von Sünden übereilt wirst. Und noch weiteres hast du dann, wenn du diese Überzeugung hast, was der Herr seinem Jünger im Folgenden zuspricht, das gilt nicht nur für Simon natürlich, sondern auch für die anderen Jünger, die ebenso glauben. Simon ist einfach das Beispiel, an dem der Herr deutlich macht, was einem Menschen gegeben ist, der wie er glaubt. Nicht alles, was der Herr zu Simon sagt, gilt für jeden Gläubigen in gleicher Weise. Aber grundsätzlich ist es so. Darauf komme ich dann gleich noch zurück. Jesus verbindet nun das Bekenntnis des Simon darüber, wer der Sohn des Menschen ist, mit der Identität von Simon Petrus selbst. Mit anderen Worten, die Erkenntnis, wer Jesus ist, bewirkt eine Veränderung bei dem, der diese Erkenntnis hat. Diese Erkenntnis macht dich zu jemand anderem. Meine Erkenntnis des Sohnes Gottes bestimmt, definiert, wer ich bin. Simon sagte, wer Jesus ist. Und jetzt sagt Jesus, wer Simon ist. Er sagt, du bist Simon Bar-Jona zuerst. Bar-Jona, das bedeutet Sohn des Jona. Ist eine Kurzform für Johannes. An anderer Stelle im Neuen Testament wird er Sohn des Johannes genannt. Es ist das Gleiche. Jesus sagt, du bist Simon, Sohn des Jona. Und nachdem Simon sagte, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, sagt Jesus, und du bist der Sohn von Jona. Ein Mensch. von Natur ein sündiger Mensch. Aber durch dein Bekenntnis zu Christus wirst du zu etwas Neuem, nicht mehr ein gewöhnlicher Mensch. Jesus sagt auch zu Simon, du bist Petrus. Das heißt Stein. Es ist eigentlich ein substantiviertes Adjektiv. Es tönt etwas kompliziert. Das ist ein Nomen, ein Hauptwort, Gegenstandswort, das aus einem Eigenschaftswort abgeleitet wurde. Petros kommt von Petra. Petros ist ein Stück von Petra, ein Stein vom Felsen. Petros ist der Stein, Petra ist der Fels. Simon Petrus ist nicht der Felsen, auf den die Kirche gebaut wird. Das ist ein Irrtum, den die römische Kirche in die Welt gebracht hat. Der Felsen ist nicht Petrus, sondern Christus. Simon ist ein Teil des Felsens, also ein Christ von Christus. Es ist der Glaube an den Christus, den Felsen, der einen Menschen zu einem Christianos macht, zu einem Stein vom Felsen, zu einem Christen. Christianos heißt auch so viel wie christlicher oder vom Christ zu Christus gehörend oder von ihm kommend. Das Vertrauen auf den Felsen lässt uns ihm ähnlich werden. Der Fels, auf den die Kirche gebaut wird, ist Christus. Die Kirche entsteht und wächst aufgrund des Bekenntnisses zu Christus als dem Sohn Gottes. Jesus gibt nun seinem Jünger, der sich zu ihm bekennt, ein Amt oder eine Autorität und damit auch einen Auftrag. Wie schon erwähnt, gibt er diese Autorität oder das Amt nicht nur an Simon Petrus, sondern der gesamten glaubenden Kirche. Ihr, der glaubenden Kirche, sind die Schlüssel des Königreichs der Himmel gegeben. Jesus stellt sich vor in Offenbarung 3, Vers 7, als der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Der öffnet und niemand wird schließen, und der schließt und niemand wird öffnen. Und diesen Schlüssel oder diese Schlüssel hat er Petrus und damit der glaubenden Kirche versprochen. Und deshalb hat sie die Autorität zu öffnen und zu schließen wie der Herr selbst. Sie ist ja in Christus, sie ist im Herrn selbst. Sie hat diese Schlüssel. Das heißt, sie soll in seiner Vollmacht das Königreich der Himmel öffnen oder schließen. Was bedeutet das? Wenn der Herr ergänzt, wenn er das zu Petrus sagt, was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein, und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Dann gebraucht er hier eine juristische Sprache seiner Zeit. Es ist eine Redeform, wie man das im juristischen Zusammenhang gebraucht hat. Binden oder lösen, das bedeutet einfach im Gericht als schuldig oder unschuldig erklären. Du bist gebunden, das bedeutet, du bist nicht frei von der Schuld. Und du bist gelöst, das heißt, du bist frei von Schuld. Der Richter hat das so ausgesprochen. Und die glaubende Kirche hat die Vollmacht, einem Menschen das himmlische Königreich zu öffnen, indem sie ihn löst, das heißt, von seiner Schuld freispricht. Oder ihn bindet, das heißt, erklärt, dass er von seiner Schuld nicht freigesprochen werden kann. Die Kirche, die Christus erkannt hat, hat diese Erkenntnis zu entscheiden, wann jemand gebunden oder gelöst ist. Ob gebunden oder gelöst, hängt davon ab, ob jemand wie Simon Petrus und wie die glaubende Kirche an Christus als den Erlöser glaubt oder nicht. Um das andere Bild zu nehmen, das Amt der Schlüssel zu verwalten, heißt eigentlich einfach, das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Zu verkünden und zu erklären, dass jeder, der an Jesus glaubt, von seiner Sünde freigesprochen wird, also gelöst wird. Und jeder, der nicht glaubt, keine Vergebung erlangen kann und gebunden bleibt, verurteilt bleibt. Natürlich gibt es in der Ausführung dieses Amtes Unterschiede. Das müssen wir auch sehen. Simon Petrus wurde als Apostel ein Leiter der frühen Kirche und seine Lehre, die im Neuen Testament festgehalten ist, als Teil von Gottes unfehlbarem Wort, hat eine andere Autorität als unser Wort. Auch die Männer, die nachher als Älteste und Pfarrer in der Kirche eingesetzt werden, haben in bestimmten Fällen eine andere Autorität als die übrigen Gläubigen, aber auch eine andere Autorität als die Apostel. Dennoch kann jeder gläubige Christ die Schlüssel des Königreichs der Himmel gebrauchen und binden oder lösen, wenn er oder sie einem Menschen das Evangelium von Christus weitergibt und erklärt, wie er von seiner Gefangenschaft unter die Sünde befreit, gelöst werden kann. Oder wie und warum er gebunden bleiben würde. Wenn du glaubst wie Simon, der Sohn des Jona, dann bist du auch begabt, damit diesen kostbaren, rettenden Glauben weiterzugeben. Nun, nachdem Jesus dies dem Simon und den Jüngern erklärte oder zusprach, da sagte er ihnen: Sagt es nicht weiter, was ihr erkannt habt, nämlich, dass ich der Christus bin. Sagt es nicht weiter. Das ist eigenartig, oder nicht? Warum jetzt das? Widerspricht er sich jetzt nicht, indem er das sagt? Müssen denn die Menschen jetzt nicht erfahren, wer Jesus ist und warum er gekommen ist? Ja, das müssen sie. Und das werden die Apostel auch predigen, sogar unter Lebensgefahr, unter Strafandrohung und unter Todesdrohungen in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samarien und bis an das Ende der Erde, bis es zu uns gekommen ist. Und viele unzählige werden glauben, haben geglaubt und werden noch glauben. Aber noch nicht hier und jetzt, wo Jesus mit seinen Jüngern spricht über diese Erkenntnis. Es ist noch zu früh. Wenig zu früh. Die Menschen in Judäa haben noch nicht das richtige Verständnis dessen, was das tatsächlich heißt, dass Jesus der Christus ist. Sie denken noch, dass der Christus, wenn er kommt, ein politischer Befreier ist. Und auch die Jünger sind immer noch, zumindest teilweise, in diesem Denken verhaftet. Das haben sie gezeigt am Anfang der Apostelgeschichte, als sie mit Jesus sprachen, kurz bevor er auferstanden ist. Hatten sie immer noch diese irrige Meinung, einen Überrest davon im Kopf. Erst wenn Jesus gekreuzigt und auferstanden ist, ist die Grundlage für das richtige Verständnis seiner Identität gelegt und kann und soll verkündigt werden. Wenn die Jünger ihn jetzt hier als Christus präsentieren würden, dann würde das Volk ihn nur zu ihrem irdischen König machen wollen, wie sie das auch probierten, nachdem sie erlebt haben, wie Jesus die Brote vermehrt, heißt es, sie wollten ihn zum König machen. Ich komme zurück auf die Frage, die Jesus seinen Jüngern stellte. Die Frage und unsere Antwort darauf ist für jeden von uns unendlich wichtig. Du musst nicht unbedingt so genau wissen, was die Menschen alles über Jesus denken und glauben. Die Menschen um uns herum. Obwohl es schon auch wichtig ist, dass wir diese Vorstellungen der Leute kennen, wenn wir ihnen in passender Weise mit der Wahrheit begegnen wollen. Müssen wir wissen, was die Menschen denken über Jesus. Wer ist Jesus? Vor allem, wer ist Jesus für dich? Hast du ihn erkannt? Hast du verstanden, dass er tatsächlich Gottes Sohn oder Gott der Sohn und der Christus, der gesalbte König ist? Hast du das verstanden? Hast du verstanden, dass er derjenige ist, der die Schlüssel des Königreichs der Himmel besitzt, der öffnet und niemand schließt mehr zu und der zuschließt und niemand kann öffnen? Wenn du ihn erkannt hast, dann unterscheidet dich das von allen übrigen Menschen, die irgendetwas anderes glauben. Du bist ein Gelöster, ein Befreiter, eine Befreite. Du bist so mit dem Herrn vereint, dass du Teil von ihm bist und seine Eigenschaft auf dich übergegangen ist. Stein vom Felsen. Christianos vom Christus. Du hast eine neue Identität bekommen und damit auch eine hohe Berufung. Und du hast das nicht nur für dich bekommen. Du hast deine Berufung bekommen. Du hast die Erkenntnis, dass du der Welt erklären kannst, wie und unter welchen Bedingungen jemandem das Königreich der Himmel aufgeschlossen wird. Und unter welchen Bedingungen er gelöst, freigesprochen werden kann. Du hast diese Erkenntnis, wenn du Christus erkannt hast. Du hast diese Berufung, wollte ich sagen. Ich habe, als ich diese Predigt vorbereitete, habe ich nebenbei im Johannesevangelium gelesen. Und da habe ich gelesen, wie der Herr Jesus seinen Apostel Petrus in sein Amt wieder einsetzte. Petrus ist, nachdem er diese Erkenntnis ausgesprochen hat, ist er tief gefallen. Er hat seinen Herrn verraten und verleugnet. Und jetzt, als der Herr auferstanden ist, hat er seinen Apostel wieder eingesetzt in sein Amt. Und der Herr fragt ihn dreimal, weil der Simon ihn dreimal verleugnet hat. Fragt er ihn dreimal, Simon, Sohn des Jona, hier kommt's wieder, Simon, Sohn des Jona, der bist du, liebst du mich? Diese Frage, liebst du mich? Es ist wie wenn er fragen würde, hast du nicht nur erkannt, wer ich bin? Theologisch richtig, sondern liebst du mich auch? Und diese Frage geht auch an dich. Simon hat dreimal mit Ja geantwortet, da gab ihm der Herr erneut seinen Auftrag. Weide, ernähre, kümmere dich um meine Schafe. Liebst du Jesus? Dann tu es ebenso. Liebst du Jesus, dann sei bekümmert um seine Schafe. Setz dein Leben ein für deine gläubigen Geschwister. Liebst du den Herrn, dann kümmere dich um seine Schafe. Und suche Gelegenheiten, den guten Hirten, denen vorzustellen, die ihn noch nicht erkannt haben. Amen. Amen.